Hallo, willkommen hallo, zur hallo. Neuesten Podcast-Folge.
Willkommen zurück zu Hey Bananas und heute reden wir mal über, also wir fangen mal mit Quick News an und ich hatte vor paar Folgen mal erwähnt oder vor paar Wochen, dass Spotify geplant hat, paar AI-Features zu releasen und sie haben inzwischen auch schon ihren AI-DJ. Hast du den zu? Nee, du, der ist noch gar nicht in Deutschland tatsächlich.
Den ich habe gesehen, die Beta wurde announced, aber ich habe sie noch nicht bei mir drinnen gefunden.
Genau, also die AI, der AI-DJ, der ist jetzt gerade nur im Englischsprachigen, also und vor allem speziell in USA und Kanada, glaube ich, nur ausgerollt worden.
Der erste DJ, den man nerven kann. Ey Bro, spiel mal dieses Lied.
Wobei, nee, der funktioniert tatsächlich ein bisschen anders. Du sagst dem gar nicht. Basierend auf dem Video, was ich gesehen habe, die haben ein Video gezeigt, da redet der, glaube ich, gar nicht mit dem DJ, sondern der DJ, offensichtlicherweise checkt er deinen Musikgeschmack, also du startest den DJ und der DJ spricht tatsächlich zwischen den Musikwechsel. Also er sagt zum Beispiel, hier jetzt habe ich für dich ein Musikstück für den Sommer, weil ich gemerkt habe, du hörst dir viel Sommermusik an und weiter geht's. Also wie, wenn du zwischendurch mal einen DJ spielst und dann zwischendurch redet er doch immer manchmal. So, hey ja, Leute, und
vielleicht
jetzt kommt
sagt
der
er auch
der.
Bald so, wup, wup, ja, this is the new sound.
Also es ist wirklich, das ist wirklich quasi wie ein Radio-DJ, würde ich behaupten, der zwischendurch mal redet und ankündigt, was jetzt kommt, und aber durchgehend die Musik durch weiterspielt, ohne Stopp. Und das macht er halt basierend auf deinen Vorlieben, mithilfe von AI. Also meiner Meinung nach, ich weiß gerade noch nicht, was der große Unterschied ist zu deren Recommendation-Algorithmus, den die ja da auch bestimmt einen Hintergrund haben, der da auch bestimmt irgendwie mit reinspielt.
Ja, aber das funktioniert ja, also es ist ja kein Autoplay dann in der Regel.
Das ist ja nicht, aber das können die ja umsetzen. Die können ja, also es gibt ja...
Ist ja die Umsetzung dann, ist quasi eine Mischung aus beidem. Ja, aber bevor wir einsteigen, du wolltest nur einen Überblick geben, oder?
Ja, ich wollte nur.
Wir haben schon wieder
Fahrspiel. Wir können ruhig über Spotify schon reden. Ist ja kein Problem. Okay.
Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Funktion, dass man sagt, okay, ich kann mir meine neue Playlist erstellen, indem ich einfach Large Language Model mäßig eingebe, was für eine Musik ich gerne da drin hätte. Das war ja auch announced, oder? Das haben wir zumindest
das,
mal.
Genau, das ist jetzt der zweite Schritt jetzt, der auch jetzt announced wurde. Und also jetzt, der wurde announced und jetzt ist er released quasi in der Beta-Version, auch wieder nur für den englischsprachigen Raum.
Toll.
Und das ist die. Ich habe schon versucht mit VPN, es hat nicht wirklich geklappt.
Nee,
und
ganz schlauer.
Ja, ganz smart. Und da geht es um die AI-Playlist. Da gibst du tatsächlich einen Prompt ein. Und er erstellt dir eine Playlist basierend auf deinem Prompt.
Ja, das ist geil. Darauf habe ich richtig Bock. Weil das ist immer mein Hauptproblem, geile Musik finden.
Ja, und das würde ich tatsächlich auch sehr viel benutzen. Also ich würde einfach sagen,
das würde
sagen,
dann auch viel mehr Spaß machen.
Ja, und das ist jetzt der nächste Schritt. Das sind ja so die zwei Haupt-AI-Dinger. Finde ich sinnvolle Ergänzungen bei Spotify.
Ja.
Wobei ich diesen
DJ,
glaube ich, nicht
nutzen würde. Also ich glaube, dieses Live-DJ-Ding, das ist sowas wie dieses Radio ein bisschen, bloß halt...
Ja.
Ne, also ist wahrscheinlich so eine ähnliche Funktion, plus smarter. Mal gucken, ich bin gespannt. Wir gucken es uns auf jeden Fall an, sobald es draußen ist. Für die, die irgendwie schon mal Insights haben und das probieren durften, ey, lasst uns euer Feedback da oder shared eure Playlist noch besser. Das gucken, wie
oder
gut die ist.
Wir finden noch einen smarten Weg, um herauszufinden, wie
wir
daran kommen.
Also ich glaube, wir kriegen das schon hin, wenn wir das nochmal richtig probieren. Aber
vielleicht muss man den App Store weil der guckt, glaube ich, aus welchem App Store du das runterlädst.
Der guckt, wo du das, ja, richtig.
Und dann musst du wahrscheinlich den App Store ändern, also den VPN, dann den App Store einstellen.
Aber hast du es im Browser probiert?
Im Browser ist es wohl nicht, es ist nur auf dem Handy.
Ah, okay.
Also nur in der App.
Wichtige Info.
Ja. Mal sehen, was Spotify da
rausbringt. Spotify, let's listen music. And
so, apropos AI immer noch.
Ach so, wir sind, okay. Ich hätte gedacht, dass wir hier beim Hey Bananas AI-Podcast über AI reden.
Ja. Und das nächste Thema interessiert dich vielleicht deutlich, das hast du, glaube ich, auch selbst gestern oder vorgestern mal erwähnt, dass Johnny Ive und Sam Altman, der Chef von OpenAI. Ich glaube, dem ist jedem ein Begriff inzwischen.
Dem werden Millionen zugeworfen,
dass die,
oder Milliarden.
Ich habe zugeworfen noch nicht, aber die suchen sehr viel. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass sie das Geld bekommen werden von irgendjemandem.
Ich glaube nicht, dass sie suchen, sondern sie haben quasi announced, wir benötigen Geld.
sie haben gesagt, wer will investieren.
Also ihr dürft euch gerne bewerben bei uns.
Ich glaub, wahrscheinlich so liegt das so ab. Und das hast du ja schon gesagt, also Johnny Ive, wer das nicht weiß, Johnny Ive war der Chefdesigner von Apple. Ich glaube, der hat früher sogar Toilettendesign, kann das sein?
Keine Ahnung.
Soweit ich weiß. Dann
hätte ich gerne eine, die war bestimmt geil.
Soweit ich weiß.
Diese japanischen, die sich dann so drehen und dann
beheizt. Ja, ich weiß nicht, von wem ich das gehört habe, aber es war, dass ich glaube, dass der mal früher ganz zum Anfang Toiletten designt hat. Aber gut.
Okay.
Das soll jetzt keinen Zusammenhang mit Apple haben.
Die AI fragen.
Und die beiden wollen jetzt zusammen eine KI-Hardware rausbringen. Vermutlich sowas wie Rabbids.
R1
oder auch wie dieses Humanoid, glaube ich. Humane Pin, genau. Und so etwas Ähnliches wollen die rausbringen. Mit der Power von OpenAI haben die wahrscheinlich sehr viel Vorteile. Und dann haben sie
und mit ihm als Designer auch nochmal natürlich ein krasses Kaliber an seiner Seite, ne? Und der hat Erfahrung,
was der Markt will und so. Ich frage mich trotzdem immer noch, ob es wirklich so einen großen Markt für diese Non-Handys gibt, die aber irgendwie doch Handys sind, aber eigentlich nur auf AI funktionieren.
Also ich glaube daran, dass wir im Wandel sind und ich glaube, es macht Sinn, sich damit jetzt proaktiv zu beschäftigen, wenn du ein Tech-Unternehmen bist, das Hardware-Devices erstellt. Und wenn du eins bist, das noch nie eins erstellt hat, dann hast du quasi noch mehr Freiraum. Ich bin mir sicher, dass der Markt auf jeden Fall Zeit braucht, um das anzunehmen. Mhm. Weil man muss halt unterscheiden, ne? Diese AI-Devices aktuell sind keine Konsuminstrumente in der Regel, also zumindest die jetzt existieren, sondern sie sind ausführende Elemente oder sie geben dir eine Rückmeldung zu etwas, zum Beispiel R1 mit seinem Action-Model. Da habe ich aber auch jetzt eine Info bekommen, dass sie jetzt ausgeliefert werden und womit ich rechnen kann, was sie denn jetzt schon kann. Also dieses OS, wo du was selber einstellen kannst, das wird es erstmal nicht geben. War ja irgendwie schon fast zu behaupten.
Zwischenfrage, wann bekommst du deinen R1?
Also es hieß Amerika, glaube ich, im April. Mhm. Und ich glaube für Europa Juni. Mal gucken.
Also bald.
Ja, also.
Kannst ja dein Feedback dann teilen, ob es deinen Alltag bereichert.
Ne, also auf jeden Fall meinten die, dass diese Demonstrationsvideogeschichten, die sie vorgestellt haben, mit Uber, Essen bestellen, solche Sachen werden wohl funktionieren. Aber so an den nächsten Sachen arbeiten sie halt noch. Und auch dieses Operation System, wo du selber deine Actions quasi recorden und zur Verfügung stellen kannst, gibt's, glaube ich, im ersten Release noch gar nicht. Deswegen sind sie auch so zaghaft mit dem, was sie zeigen, wenn sie auf irgendwelchen Interviews sind. Der CEO hat immer so sein Rabbit R1 dabei, packt den so auf den Tisch und das war's dann. Der lässt es dann nicht laufen oder sagt, hey, mach mir ein Recording von diesem Interview und schick mir danach eine Zusammenfassung an meine E-Mail-Adresse. Könnte er
ja
machen.
Ist das nicht meistens ein schlechtes Zeichen, wenn die nicht wirklich zeigen, was da passiert?
Oder wie es funktioniert? Auf jeden Fall ist es ein schlechtes Zeichen. Ich weiß nicht. Also ich sehe das so. Mir war eigentlich schon bewusst, dass das nicht so kommen wird, wie sie es gezeigt haben. Na, also ich habe es mir schon gedacht. Aber der Preis ist so gut, meiner Meinung nach, für das, was es könnte, wenn sie dran arbeiten. Und dafür müssen halt genug Leute mitmachen. Und wenn ich dann so ein geiles Action-Model im Anschluss habe, weil ich quasi auch meinen Input gegeben habe, wie andere 100.000 Leute auch, dann bin ich dabei. Also ich finde es gut. Ich bin dann auch so ein Nerd, der dann so sein Feedback teilt. Weißt du, was ich meine? Und sagt, hey, können wir das lieber so machen? Also jeder muss
das machen. Ich glaube, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist es so, also du hast ja gesagt, Nerd. Das ist so ein Nerd-Spielzeug gerade.
Auf jeden Fall. Ist noch kein massenmarkttaugliches Gerät.
Ich bin gespannt, ob Google oder Apple diesen Weg irgendwann gehen wird, weil das ist ja eigentlich für sie auch ein Killer für ihr App-System, weil sie verdienen ja Geld damit.
Also Apples Hauptmarkt sind ja auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, also es wird in den nächsten 3 Jahren, wird das nicht eine wirkliche Konkurrenz zum normalen iPhone.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ne? Aber ich meine, meinst du, die haben ein auf lange Sicht vielleicht eine Lösung für dieses Problem, dass sie vielleicht keine Apps mehr brauchen, aber sie wollen ja trotzdem über die Apps noch Geld verdienen. Und Apple ist
also
auch so ein geschlossenes System.
Ist ja, also das sind ja zwei unterschiedliche Maßnahmen. Zum Beispiel das Action Model greift ja trotzdem auf die App zu. Die findet ja im Hintergrund stand. Im Frontend wird es einfach nur nicht angezeigt. Also aktuell ist schon noch ein Bedarf an die Apps,
also,
oder die App-Provider müssen APIs anbinden.
Das heißt, dass der trotzdem diese Frontends, also die Apps, müssen ja dann eigentlich quasi nur noch im Web existieren. Und müssen ja gar nicht mehr auf dem Gerät selber gar nicht mehr drauf sein.
Ja, also, stimmt, das ist ein guter Punkt. Also theoretisch muss es nicht. Aber es ist halt die Frage, wo das Ganze hingeht. Weil ganz ehrlich, ich sehe so zum Beispiel, ich habe glaube ich auch in den technischen Daten gelesen, dass das Display nur schwarz-weiß ist. Dann habe ich mich gefragt, ob das wirklich so ist. Und wenn ja, wie sehe ich mir dann diese, zum Beispiel da waren in den Beispielen, hey, ich will irgendwie nach Frankreich und such mir mal ein paar Wohnungen raus, wo wir hingehen könnten. Wird er dann nur antworten in Text? Also ich will doch Bilder sehen, wie diese Wohnung aussieht. Kriege ich die dann nur in schwarz-weiß? Fragezeichen. Weißt du, was ich meine?
Also, ja, aber das Rabbit-R1 hat in der Präsentation, waren ja mit Farbe, da hat man ja gesehen.
Dass, sicher? Hast du das noch in Erinnerung? Oder?
Ja. Der hat da ein Bild von einem Schauspieler, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber ein Bild gezeigt, weil er hat einen Schauspieler gefunden und da war es in Farbe.
Weil ich habe einen Freund davon erzählt und der hat dann die technischen Specs gelesen. Er meinte, wie, Display schwarz-weiß? Ich habe es dann nicht überprüft.
Also, wie es ausgeliefert wird, ist ja dann eine andere Frage. Aber in dem Video
das ist natürlich mal krass. Aber es wäre halt komisch, also heutzutage schwarz-weiß. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, es wird erstmal so ein kleiner Nerdmarkt dafür entstehen wahrscheinlich. Und es wird auch erstmal nur ein Second Device sein. Ich kann mir nicht vorstellen. Also jeder User, der irgendwas konsumieren möchte, ist damit nicht bedient. Außer Musik vielleicht. Na, aber wenn du irgendwie Videos gucken willst, du willst durch mehrere Nachrichten durchseppen oder irgendwie eine fließende Konversation mit, weiß ich, Chat führen oder so, ich glaube nicht, dass das ist. Ich sehe das mehr sowas wie dieses, zum Beispiel, du hast doch Shortcuts auf dem Mac, ne? Du hast ja diese Kurzbefehl-Thematik, du kannst dir Zapier-Flows bauen, du kannst das und das machen. Ich sehe das mehr als Ersatz dafür, dass du sagst, hey, ich habe gewisse Routinen und Aufgaben, die auftauchen, die ich gerne mal abgeben möchte, so einen kleinen Assistenten an der Seite, das für mich übernimmt, dann würde ich das in R1 reinsprechen.
Ich fände es, glaube ich, also eine Lösung für Apple wäre wahrscheinlich, wenn sie jetzt, sagen wir, Apple geht jetzt diesen Weg oder Google, ist auch egal, dass sie keine Apps mehr auf ihren Geräten haben, sondern wirklich nur noch einen Assistenten, dass sie immer noch diesen App Store behalten, aber nur noch im Web und quasi sagen, unser Assistent kann auf diese Apps im Web zugreifen, wenn du sie dort publishst. Quasi, du gibst ihm unser Model wird dann quasi auf dieses unser Large Action Model wird dann quasi auf eure App trainiert, die ihr dort hochgeladen habt und kann dann mit eurer App interagieren über Web. Also die haben nur noch einen Web-Store, kein App-Store mehr.
Ja, aber wozu ist die App dann noch da in Zukunft? Das wird doch dann eher sowas wie über API-Requests laufen. Die UIs werden ja gar nicht benötigt. Also wenn der Markt sich tatsächlich in die Richtung Non-App entwickelt, dann muss ja sich das ganze Geschäftsmodell ändern. Dann heißt es ja,
dann lädst du eigentlich noch ein Backend hoch.
Genau, also genau, ein Backend und eine Dokumentation für den Bot, damit er die APIs gut lesen kann und sofort versteht, was Sache ist. Und dann gibst du ihm das zur Verfügung. Und das, die dynamischen UIs der einzelnen Devices übernehmen dann quasi die Art der Darstellung.
Natürlich, also vielleicht gibt es so eine Übergangsphase, weil es gibt ja diese UIs.
Genau, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja, was RabbitR1 jetzt macht.
Ja, genau.
Dass sie quasi auf die Apps zugreifen und da quasi navigieren. Aber das ist ja nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie es anders nicht können. Weil wenn dann jetzt
Sag ruhig.
Ja, weil ich meine halt, wenn zum Beispiel eine App keine API anbietet, was ja in vielen Fällen der Fall ist, dann willst du ja trotzdem dem User nicht sagen, hey, das wird nicht klappen.
Ja.
Du also, willst ja, dass er es trotzdem bedienen kann.
Ich finde es spannend zu sehen, ob diese App-Stores aufpoppen werden, ob es jetzt Apple ist, Google ist oder vielleicht sogar Rabbit, dass du da Apps hochladen kannst, also so eine neue Art von Apps, nicht mehr mit UI, sondern einfach nur noch Backends
also
hochlädst quasi.
Also ich sehe das so ein bisschen wie so du hast so ein Integration-Setting oder so ein Connection-Setting, wo du dann diese Apps natürlich auch aus dem Store irgendwie aktivieren kannst, dass dein AI-Assistant quasi darauf zugreifen darf. Aber ich glaube nicht, dass es zukünftig dann quasi diese UIs dazu geben wird. Oder es wird dann halt wirklich ganz anders, dass quasi, also wir haben das ja, wenn wir jetzt mit KI UI generieren, dann kannst du dem ja sagen, gib mir ein JSON-Format zurück, ne? Und du machst dann die UI obendrauf, wie du es gerne hättest, basierend auf diese Daten, die du bekommst, richtig? So, und jetzt die Frage, ob man dann vielleicht von diesen Apps dann quasi direkt mit UI was zurückbekommt oder auch nur JSONs zurückbekommt, damit man die UI anpassen kann an sein eigenes Operations System. Da müsste man gucken. Also ich habe wirklich keine, ich glaube, der gesamte Markt weiß nicht, wo das hingehen wird. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich glaube schon, dass es cool wäre, wenn jedes Operations System so seine eigene UI hätte und quasi von den App-Providern nur die nötigen Informationen zur Verfügung gestellt werden, in der Struktur, wie man sie braucht, damit man eine UI draufsetzen kann. Und dann ist dann quasi so ein Gerät, iPhone oder was auch immer, hat dann quasi immer den gleichen Look and Feel, weißt du? Und spielt dann keine Rolle, dass jetzt die App wechselt, die ist jetzt grün, die ist jetzt blau, die ist jetzt orange. Es sieht halt alles einheitlich aus, als wäre alles aus einem Guss. Und die verdienen trotzdem über die Buchungsfees, weil das läuft ja dann trotzdem über Uber. Und es sieht aber dann halt so aus. Natürlich ist es kacke fürs Branding und fürs Marketing, ne, um quasi Wiedererkennungswert der App zu schaffen, weil es gibt ja auch Gründe, warum du zum Beispiel bei Volt lieber Essen bestellst und ich bei Uber Eats zum Beispiel. Ja, du findest die App cooler und besser.
Sie ist deutlich besser gemacht.
Genau, aber das wird ja dann in Zukunft theoretisch nicht mehr relevant sein.
Ja, stimmt.
Ne, also was passiert dann mit den ganzen UI-Lern, die Apps entwickeln und Design?
Das sind alle werden AI-Spezialisten. Da gibt es, also alle Entwickler werden jetzt AI-Spezialisten. Gibt es nichts anderes mehr dafür. aber um das Thema noch schnell abzuschließen, es gibt noch einen lustigen Fakt, den ich noch zu diesem Thema herausgefunden habe. Die Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom hat seit Anfang 2024 ein apploses KI-Smartphone präsentiert. Also auch sowas wie Rabbit.
Ein apploses KI-Smartphone von
T-Mobile. Also auch sowas wie Rabbit R1. Ja, Telekom, Deutsche Telekom.
Hast du ein Foto davon oder so?
Na, die haben tatsächlich ihr, es gibt ein Telefon, das heißt T-Phone. Habe ich auch noch nie gehört. Es kommt aus Amerika, also sie haben es nur in Amerika anscheinend gepublished, dieses T-Phone. Das benehmen sie aber jetzt und publishen es auch in Europa, soweit ich verstanden habe. Okay. Aber eben mit einem System, also nicht mit dem Standard-Android-System, soweit ich verstanden habe, sondern einfach mit einem, oder beziehungsweise mit einer App, die das überschreibt, weil dazu komme ich gleich, ist es einfach ein Telefon, ein ganz normales Telefon, ein Smartphone, was dann quasi wie das Rabbit funktioniert, halbwegs zusammengefasst. Und die arbeiten da mit Brain AI zusammen. Die haben tatsächlich eine App entwickelt. Ich habe die App nicht 100% verstanden, ehrlicherweise. Ich habe wie die angeguckt.
Das spricht ja schon mal für die App auf jeden Fall.
Ja, also ich habe verstanden, dass es so wie Rabbit R1 funktionieren soll ungefähr, also dass du mit Sprache die App steuerst. Aber das Interessante ist, du kannst das aus dem App Store runterladen, aus dem Apple App Store. Leider nicht in Deutschland, nur in Amerika wieder. Ich habe es versucht, bin nicht weit gekommen leider. Mit ein bisschen mehr Zeit würde ich das sicher auch noch hinkriegen, aber ich habe mir das Video angeguckt, ich bin auch nicht schlau draus geworden, wie sie das machen. Überschreibt diese App die normalen Settings des iPhones? Oder läuft sie im Hintergrund und du kannst dann direkt sprechen? Daraus bin ich nicht so wirklich schlau geworden und ich vermute mal, die müssen das ja, also ich vermute, die Deutsche Telekom benutzt Android im Hintergrund, weil die können ja nicht iOS benutzen. Und die haben wahrscheinlich eine Android-Version dann dafür gebaut, für die Deutsche Telekom. Das heißt, die Deutsche Telekom hat anscheinend, also sieht auch dort einen Markt und ist dort auch jetzt eingestiegen. Hätte ich nicht erwartet, lustigerweise, von der Deutschen Telekom. Ja.
Aber ich persönlich finde auch, dass die Devices zu früh sind, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, also die einzigen Devices, die ich relevant finde, sind die Brillen, ehrlich gesagt. Brillen oder Nothing Phone hat eine richtig coole Aussage mal getroffen. Die haben gefragt, hey, warum macht ihr denn nichts im AI-Bereich für ihre Telefone und so? Und die haben gesagt, wir wollen keine halben Sachen machen, wenn, dann machen wir was Ganzes. Und dann eher sowas wie Earbuds, die komplett eigenständig funktionieren, die mit KI verbunden sind. Weißt du, das ist dann auch wieder cool, also finde ich, wenn man so denkt. Ganz kleines, tiny Device im Ohr, sieht keiner, kannst mit dem einfach kommunizieren, kann zuhören, wenn es will. Sowas in die Richtung fände ich schon nice. Oder halt eine Brille, die dir dann auch was anzeigen kann, ohne dass du jetzt deine was in die Hand nehmen musst oder sonst was.
Wenn wir schon bei halben Sachen sind. Das ist schon vor ein paar Wochen passiert, aber wir reden trotzdem rüber. Ist unser Podcast.
AI halbe ist zeitlos.
AI ist zeitlos, ja, ja. Es ändert sich sowieso heute wieder alles in 2 Sekunden.
Ja, ja, genau. Es ist nie aktuell.
Also ich fand es ehrlich, also ich würde auch gerne deine Meinung wissen als Apple-Fanboy.
Ja.
dass Apple erwägt, mit Google zusammenzuarbeiten, wegen also, AI. Ja. Das heißt, Apple hat auch nur halbe Sachen gemacht. Sie haben ja noch ganz groß angekündigt, hey, wir zeigen euch jetzt was richtig Tolles, die kommen bei der kommenden WWDC. Mhm. Und dann kam plötzlich raus, okay, wir arbeiten mit Google Gemini zusammen.
Aber haben wir das offiziell jetzt bestätigt? Von keiner Seite, oder?
Das muss ich auch mal gucken. Vielleicht kann ich das ganz schnell noch mal hier gucken. Ich konnte das
also
noch
guck mal, mein letzter Stand vor 2 Wochen oder einer Woche war, da habe ich auch von MKBHD den Podcast noch gehört. Und da hieß es wird ein Google-Announcement geben. Also es gibt ja diese Entwicklershow, bla bla bla. Die war jetzt schon, ne?
Mhm. Genau.
Genau. Und da wurde spekuliert, ob Google überhaupt erwähnen darf und wird, dass sie was mit Apple machen.
Nee, das wäre der erste. Apple doch niemals erlauben, nie und
genau,
nie Apple das erlauben.
Also genau der gleichen Meinung war ich auch. Hm. Und ich bin mir ehrlich gesagt zu 99% sicher, dass da keine Kooperation existiert.
Also meine Meinung. Ich habe jetzt nochmal schnell geguckt. Scheint jetzt noch keine neueren News dazu zu geben. Also das zeigt ja schon mal, dass Apple anscheinend doch nicht so weit ist. Dass sie, also es scheint ja irgendwie, dass sie doch.
Also ich habe dich versuchen. Ja vorgewarnt, ne? Was diese KI-Sachen angeht. Ich glaube, dass die coole Features einbauen werden in ihr Betriebssystem.
Genau, aber nicht auf Basis, also auf Basis anderer Technologien, die sie selbst nicht entwickelt haben.
Das kann sein. Also wenn so ein Google Gemini Model im Hintergrund benutzt wird, dann bin ich mir sicher, dass es nach vorne hin irgendwie nicht wirklich angezeigt wird. Da wird dann jetzt nicht so ein Gemini stehen oder sonst was. Das wird dann einfach nur, dieses Model wird im Hintergrund trainiert und genutzt von denen, weil das irgendwie vielleicht besser als ihr eigenes funktioniert. Aber wenn, dann wird es nicht angezeigt. Aber nicht mal daran, glaube ich, weil ihr Model war schon sehr gut, was sie, dieses Open-Source-Model, was sie zum Beispiel
announced hat. Aber anscheinend reicht das ja nicht, dass, also ich bin ja mal in
Google. Ja, weißt du ja nicht, das sind, können ja auch nur Gerüchte sein, das werden wir ja dann sehen.
Es scheint ja kein Gerücht zu sein. Also es ist ja kein Gerücht, dass sie Gespräche hatten, dass Google ihr Gemini dort einbaut. Also heißt es für mich, Apple hat nicht gerade die Kapazität oder gerade nicht, ist nicht so weit, dass sie ihre eigenen Modelle einsetzen können, die dann gut funktionieren. Wichtiger, auch interessant für mich zu wissen wäre, also Google, also natürlich Apple wird niemals das Branding von Google auf ihrem Gerät zulassen. Mhm. Das steht bei Gemini oder so. Mhm. Das wird sich Google dann wahrscheinlich sagen, wir gehen davon aus, die haben es abgeschlossen, diesen Deal. Das wird sich Google natürlich dann auch königlich bezahlen lassen, wenn sie nicht das Branding nicht anzeigen lassen können. Aber noch interessanter ist, damit kriegt ja Google Zugang zum Ökosystem von Apple. Und Apple muss dann quasi, und da wird Apple wahrscheinlich auch darauf bestehen, dass keine Daten aus ihrem Ökosystem an Google geschickt werden. Und Google ist ja aber sicherlich auch daran interessiert, dass sie Daten bekommen. Da bin ich mal gespannt, sollte da ein Deal zustande kommen, wie sie das regeln. Weil Apple will ja keine Daten rausgeben an einer ihrer größten Konkurrenten. Aber Google will ja auch Daten sammeln gleichzeitig. Da klär ich in so zwei Welten aufeinander, wo man nie gedacht hätte, dass sie miteinander irgendwie klarkommen könnten.
Ja.
Und deshalb finde ich diese Konstellation super interessant. Und es ist auch irgendwie für Apple selbst ein Eingeständnis, dass sie nicht so weit sind.
Ja, also ich glaube Folgendes. Ich wiederhole eigentlich, was bei MKBHD gesagt wurde. Also falls jemand den Podcast von dem mal hören will. Weil das hat meiner Meinung nach, es könnte passen. Wenn, dann stelle ich mir eigentlich vor, dass es ein LLM-Model von Apple selbst gibt, was offline auf dem Gerät funktioniert. Eine kleine Version. Die ist nicht von Google. Aber wenn es dann Richtung Web geht und aus dem Internet Sachen ziehen, kriegen oder etwas muss über die Cloud laufen, weil das dann auf dem Gerät nicht funktioniert oder sonst was, dann kann ich mir schon vorstellen, also wenn, dann kann ich mir vorstellen, dass es über Gemini läuft. wenn Google irgendwie integriert werden sollte. Das wäre so jetzt meine Behauptung zu dem Ganzen, dass sie quasi zweigleisig fahren. Dass so Siri offline funktioniert mit ihrem eigenen und sobald irgendwie Siri dann aufs Internet zugreifen muss oder auf Live-Daten oder sonst was, das dann vielleicht über die Gemini-Modelle läuft. Ja. Aber, wie gesagt, wir werden dann sehen. Ich bin gespannt, aber ich bin der Meinung, dass Siri nicht so weit sein wird, das sage ich jetzt nochmal, dass du jetzt hingehen kannst und sagst, hey Siri, was sind meine heutigen Termine? Kannst du bitte meinen übernächsten Termin löschen und dafür einen neuen erstellen mit Onod und schick ihm mal bitte eine Einladung dazu. Mhm. Zum Beispiel sowas wird auf keinen Fall funktionieren, ich bin mir sicher, weil Apple ist viel langsamer als alle anderen normalerweise. Sie machen es danach gut in der Regel, aber sie brauchen immer viel länger und ich glaube, das ändert sich nicht hier. Sie werden irgendwelche coolen Features nachholen, wie so dieses Bild bearbeiten, Hintergrund entfernen, solche Sachen, die Google schon längst hat, wie immer. Und danach so quasi diese Features ergänzen beim Fotografieren, beim Videomachen, vielleicht auch eigene coole Features noch hinzufügen. Aber so jetzt so ein krasses LLM, worüber jetzt alles gesteuert wird oder finde mir das Foto, was ich vor 3 Wochen gemacht habe, wo Onod und ich zusammen auf dem Foto sind und die Arme umeinander legen oder solche Sachen, das wird auch nicht funktionieren. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Ich bin gespannt, was für Auswirkungen das auf Apple haben wird langfristig, weil sie anscheinend, so wie es aussieht, gerade nicht so weit sind wie die anderen. Apple ist ja immer noch ein Hardware-Hersteller hauptsächlich. Also sie stellen eine Hardware her.
Ja, aber sie sind auch...
sie verdienen ihr Hauptgeld durch Hardware-Verkäufe. Das ist ihr Hauptgeld.
Also ich glaube, wenn du dir die Zahlen anguckst, ist Apple eins der größten KI-basierten Unternehmen auch. Also du musst mal die Statistiken stecken.
Sie gehören also natürlich zu großen KI-Unternehmen. Aber ich meine, im Vergleich zu Google oder OpenAI scheinen sie ja anscheinend nicht so weit zu sein wie sie.
Wie gesagt, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie sich zusammengesetzt und unterhalten haben. Wir wissen nicht, was tatsächlich da passiert ist und worum es konkret ging.
Das, ja, aber ich finde schon, es ist ein gutes Anzeichen, weil Apple, es ist Apple, bitte, sie treffen sich mit Google, einer deren größten Konkurrenten und versuchen zu reden, dass Gemini eingebaut werden soll. Also mehr als ein Eingeständnis kann das gar nicht sein, meiner Meinung nach. Warum sollte das
Apple sonst machen? Warum? Das Meeting kann doch auch was mit dem Thema zu tun haben, Datentracking. Weil sie alles blockieren und überall blockieren.
Du musst den Apple-Fanboy drinnen lassen.
Ne, ich bin, ich bin ein großer Fanboy, aber Dings. Also ich keine Ahnung, ich glaube nicht dran. Aber mal gucken, wir werden ja sehen. Ich glaube, 15. Also, Juni ist announced, das müssen wir nochmal nachgucken, genau. Die WWDC von Apple. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt, weil spätestens da muss announced werden, weil das ja die Softwarekonferenz ist. Genau. Und da werden auch immer die neuen OS vorgestellt. Also werden wir dann sehen, ist nur noch ein Monat, zwei.
Vielleicht kommt ja die große Ankündigung, die ich erwarte. Ich hatte ja vor ein paar Podcasts gesagt, ich erwarte eigentlich was ganz Großes und dann wurde das gedämpft durch diese Nachricht.
Aber gut, ja, also ich habe gesagt, nee, du hast mir gesagt, ich war immer sehr konservativ, was das Thema angeht, bleibe ich auch weiterhin. Ich bin mir vielleicht sicher, es werden coole Features, aber es wird nicht so das große LLM-Modell, was man sich so vorstellt.
Oder es ist ein großes Ablenkungsmanöver von Apple.
Ja.
Und dann hauen sie raus und haben das stärkste LLM, was es jemals gab.
Ja.
Aber gut. Machen wir weiter. Ach so, apropos, selbst wenn dieser Deal zusammenkommt, das ist noch wichtig zu wissen, das Kartellamt, also das Europäische Kartellamt und auch das US-Justizministerium haben noch ein Wörtchen mitzusprechen. Also wenn die zusammen kooperieren, kann es sein, dass das Kartellamt sagt, nö, dürft ihr nicht, weil ihr zu groß werdet, wenn ihr das macht. Also der Deal kann an mehreren Stellen noch platzen. Aber
ja. Auf jeden Fall.
Anyway, wir werden sehen. So, wir haben, also das ist ein sehr, sehr interessantes Thema für mich, weil ich bin ja Informatiker und Devin AI wurde gelauncht.
Ganz kurz, bevor wir da hingehen, du hast noch dieses Google-Witz-Thema offen. Wollen wir das nicht kurz noch, weil wir gerade bei Google sind?
Können wir eigentlich machen. Ja, wir können bei Google
Weil das finde ich auch super spannend. Also ich weiß nicht, wer es gesehen hat oder wer nicht. Und haben wir hier einen Videolink drin? Ja, ne?
Ja,
können wir mal ganz kurz teilen.
Teil gerne.
Das ist nicht das originale Video von Google, weil da gab es so ein Präsentationsvideo.
Das müsste das sein, wenn ich mich nicht irre.
Es sind nur Screenshots, was ich zumindest jetzt sehe. Warte kurz, ich bin gleich so weit.
Ja, das ist... der Artikel dazu, aber genau. Wo ist das Video?
Von TechCrunch, Witz. Ja, ich habe es gefunden, glaube ich. Genau. Mhm. Ich zeige es mal ganz kurz. Also ich finde das richtig spannend. This is it.
Spannend für Onboardings.
Ja, spannend für alles Mögliche. Auch Kundenpräsentationen, Pitch-Decks, Reportings, alles Mögliche. Also kurz vorab, es ist quasi ein Hybrid zwischen einem Video erstellen und einer Präsentation halten. Mithilfe von KI, die dich beim Skript erstellen, beim Grafiken erstellen, beim Layouten, beim allen möglichen unterstützt. Genau, die haben jetzt zum Beispiel einfach eine Präsentation in Witz reingeladen und der macht dann quasi 6 und dann schreibt er auch Skripte für dich, für diese jeweiligen Slides, um zu sehen, was du da sagen sollst. Schreiben mit der KI und die Voice spricht es dann selber. Die haben jetzt noch nicht gezeigt, ob das Video auch ein Avatar ist. Das wäre natürlich noch geiler, der ja quasi eigenständig spricht.
Nee, soweit ich verstanden habe, ist es kein Avatar. Du lädst dein eigenes Video hoch.
Genau, aber dann verstehe ich das mit der Voice nicht, weil das ist dann quasi...
Ja, ich glaube, die Voice ist unabhängig vom Avatar. Also du kannst einfach eine Voice hochladen, die was erklärt. Und ein Video, was du selbst aufgenommen hast. Das hab, so habe ich verstanden zumindest. Mhm. Genau, also du nimmst das selber auf.
Hast du eigentlich den Sound vom Video gerade?
Ja. Okay. Ein bisschen laut. Ich hoffe, der ist nicht zu laut am Ende des Tages.
Ja, okay. Ist ja jetzt schon vorbei.
Also, also ich bin der Meinung, du nimmst das Video selbst auf. Weil es gab ein Anzeichen dafür, weil die hat so mit ihren Haaren rumgespielt, bevor sie es aufgenommen hat.
Ja, yeah, genau, also das glaube ich auch. Mich hat das nur mit dieser Voice irritiert, weil ich dachte, okay, cool, wenn die jetzt Voice machen, dann könnte man theoretisch auch mit Avatar arbeiten und der könnte das für dich dann sprechen, theoretisch.
Ja, ich glaube, diese Voice ist halt nützlich, wenn du kein Video hast, sondern einfach was erklären willst. Und dann
so ein Voice-Over
liest er das alles so vor. Und ja, so. Genau. Er ist präsentiert.
Auf jeden Fall, ich sehe das als sehr, sehr nützliches Instrument. Und ich glaube auch, dass sowieso das Thema Präsentationen in Zukunft viel dynamischer sein müssen und werden, weil am Ende willst du ja auch eine Präsentation eigentlich nur abschicken, weißt du, und die Präsentation in Ruhe zu Hause vorbereitet machen. Natürlich ist das Thema Q&A ist immer wichtig, ne? Kriege ich das so hin, funktioniert das dann gut? Aber ich finde schon, dass das auf jeden Fall in eine sehr, sehr gute Richtung geht und bin super gespannt, was daraus jetzt wird. Bist du noch da? Hallo?
Ja.
Ich glaube, wir haben Verbindungsprobleme.
Nee, du kannst, also für mich ist alles fein. Du kannst ruhig weiterreden.
Genau. Also das wollte ich jetzt quasi nochmal so kurz dazugeben, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Ankündigung. Ich habe jetzt noch kein konkretes Announcement-Date gesehen dazu, aber ich freue mich, wenn es rauskommt und werde es auf jeden Fall mal ausprobieren.
Ja, also am Ende kriegst du da ein Video raus, ne? So wie ich es verstanden habe. Also du kriegst ein Video raus, es ist kein Präsi, sondern ein ganzes Video. Du baust es wie eine Präsi, du kannst deine Dokumente aus Drive da reinpacken und der versteht die, erstellt dafür Skripte und so weiter und so fort und macht eine Composition daraus quasi am Ende. Du kannst es auch editieren, kannst mit AI Stimmen rübersetzen und kriegst am Ende ein Video raus und keine Präsi, so wie ich es verstehe.
Genau.
Also es ist eine Präsi in Form eines Videos.
Richtig, mit dem Präsentations-
und dann kannst du
kannst auch deine Präsentation hochladen und dem quasi als Input geben, damit er daraus die Slides baut, ne?
Und dann hast du quasi, die haben ja ein Beispiel für so Onboarding-Videos für Mitarbeiter, dass dann daraus quasi ein Onboarding wird, dass du so ein Dokument hast, wo steht, so in Textform steht, was das Onboarding als beinhaltet, welche Seiten wichtig sind. Das schmeißt du da rein in die KI und der erstellt dafür die quasi eine Präsi und du editierst es nochmal, wenn du willst. Eigentlich ganz cool. Also ich sehe, dass ich das benutzen werde,
wenn es raus ist. Also ich muss sagen, ich habe jetzt dieses Dings-Tool für mich entdeckt, dieses Screen Studio, wer das irgendwie mal benutzen will. Das ist echt Hammer. Also wenn einfach dieses Screen-Recording-Thema und so, ne? Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Level. Also das feiere ich und freue mich eigentlich auch drauf.
Funktioniert das auch mit KI eigentlich?
100 Pro. Also da muss ja, also was heißt 100 Pro? Es kann ja sein, oder auch mit Machine Learning. Der achtet wahrscheinlich auf Bewegungen der Maus. Und wenn an einer Stelle häufige Bewegungen sind, dann macht er einen Zoom-In. Wenn die Maus sich beruhigt, macht er einen Zoom-Out. Sowas in die Richtung. Aber ist auf jeden Fall cool gelöst, auch mit den Hintergründen, weit gedacht und so. Aber wir wollen ja nicht alles hier mischen. Aber lass uns gern das Thema Google jetzt damit erstmal abschließen und zu dem gehen, was du genannt hast, weil du meintest, dass dich als Entwickler das richtig interessiert. Ich behaupte, mich als Nicht-Entwickler interessiert das sogar noch mehr.
Damit du mich endlich loswerden kannst, oder wie?
Nein, dass ich dich unterstützen kann. Darum geht's.
Sie klauen unsere Jobs. Devon AI ist jetzt auch zwei, drei Wochen her.
Schon länger, glaube ich, 3 Wochen.
Aber trotzdem aber sehr interessant immer noch. Hast du schon versucht?
Ja, direkt am ersten Tag habe ich einen Beta-Zugriff angefragt, aber
Devon AI, soweit ich weiß, sind das die einer der krassesten 10 Entwickler, die es so gibt. Die haben irgendwie bei irgendeinem Google-Wettbewerb teilgenommen oder haben alle auch schon mal bei diesem Google, es gibt so einen Google-Code-Wettbewerb, der unter Entwicklern irgendwie die Königsdisziplin ist. Ich weiß leider den Namen gerade nicht. Und diese, es sind irgendwie um die 10 Entwickler, die Devon entwickelt haben. Und die haben wohl alle dort schon Goldmedaille oder so gewonnen. Also sind alle schon auf Platz 1, 2 oder so gelandet. Und die haben sich irgendwie zusammengetan und haben quasi gesagt, okay, wir ersetzen uns selber jetzt. und haben dann Devon AI quasi erstellt. Mhm. Und was ist Devon AI? Es ist quasi das, was der Albtraum eigentlich von jedem Entwickler ist, der irgendwie einen Job hat. Devon AI kann tatsächlich komplett selber programmieren, kann Bugs beheben, kompiliert selber, es hat ein Terminal, also du kannst live sehen, wie er im Terminal Sachen eintippt. Er kann selber Projekte erstellen, also zum Beispiel sagst du ihm, ich möchte ein Vue.js-Projekt mit einer To-Do-Liste, ganz einfach gesagt jetzt zum Beispiel. Und er weiß das ganz genau.
So das Standard ist wie Hello World.
Ja, genau. Um es einfach zu halten.
Erstell mir eine To-Do-Liste.
Und das Interessante an Devon AI ist, dass er dann selber auf die Suche geht und sich erstmal im Internet schlau macht, wie man ein Vue-Projekt erstellt. Ein Vue.js-Projekt, ein Frontend-Framework ist das.
Aber ich hätte jetzt erwartet, dass es schon weiß, wie ein Vue-Projekt auszusehen hat.
Wenn es vortrainiert ist, ja, dann kann es sein, dass er es weiß. Wenn er es nicht weiß, dann geht er in Web und guckt, wie es geht. Also er geht durch Dokumentationen durch, guckt sich diese Dokumentation selber an und versteht, wie es macht. Und dann findet er zum Beispiel diesen Command von Vue.js, um ein Projekt zu initialisieren, führt den in der Konsole bei sich aus, erstellt das Projekt und fängt an zu programmieren. Und das kannst du halt live zugucken bei Devon. Also es ist echt
interessant. Also ich habe das Video gesehen. Also wenn du willst, kannst du ja mal kurz teilen. Also ich sag einfach so lange kurz was dazu. Ja. Also es ist wirklich, du sagst, was du gerne möchtest und der macht diese Agents im Hintergrund. Das ist dann kein so, hey, gib mir Code, ich kopiere das irgendwo rein oder sonst was. Der macht alles. Ich glaube sogar auch vom Server aufsetzen und korrigier mich, wenn ich falsch liege. Oder macht er das lokal erstmal nur und du musst es dann aufsetzen. Aber auf jeden Fall das ganze Projekt, dass du es dann, es hat auch einen eigenen Webbrowser, soweit ich gesehen habe, einen eigenen Terminal, was quasi alles in einem Interface drin ist, sodass du, dass du quasi live zuguckst, wie er das Ganze entwickelt.
Genau, also
nochmal Vollbild.
Also Devon hat jetzt hier auf der linken Seite, ist da quasi dein Chat. Du redest mit ihm. Hier auf der rechten Seite hast du das Terminal, hier unten hast du deinen Code. Hier unten links hast du den Output wahrscheinlich.
Den Browser, also, genau.
Genau. Und First AI, ich skippe mal ein bisschen durch, schnell.
Aber und guck mal, hier sieht man, genau, er sagt ihm da, geh mal zurück nochmal, was sagt er ihm da?
Also das ist hier wichtig. Er sagt ihm, hey Devon, I'd like you to benchmark Llama 2 on 3 different providers, Replicate, Together and Perplexity. Figure out their API formats and write a script that sends the same prompt params to all of them. Was macht Devon? Er checkt das, also er geht
also für die Nicht-Nerds unter uns, was heißt das? Was will er jetzt von dem haben als Output?
Figure out the prompts and write a script that sends the prompt. Er will die Benchmarken, also er will quasi die vergleichen und kriegt halt den Output. Figure out the API formats and write a script that sends the same prompt params to. Genau, also weil die alle ja verschiedene Parameter haben, die in die API reingeschickt werden. Von diesen Replicate Together und Perplexity. Also muss er das erstmal rausfinden, weil die ja nicht alle die gleiche API haben. Er findet raus, welche Parameter er an, also er findet die Endpunkte raus, er findet, welche Parameter er den schicken muss, so dass sein Prompt, den er geschrieben hat, 1:1 irgendwie gleich ist bei den allen. Mit den gleichen Einstellungen. Das heißt, er muss auch die verschiedenen Einstellungen vergleichen. Und das will er, und am Ende kriegt er halt eine Response und er will halt die Benchmark davon dann haben. Also wer schneller war zum Beispiel.
Mhm.
Oder wer eine bessere Antwort gegeben hat, wie auch immer. Und was macht Devin? Devin erstellt sich, also Devin sagt, ja, mache ich, und erstellt sich erstens einen Plan.
Ja, voll geil, mit einer Checkliste, richtig, ne?
Genau, er macht eine Checkliste für sich.
APA-Documentation.
Mhm. Genau, er macht einen Plan und den, was er alles machen muss, um dieses Ziel zu erreichen.
Mhm.
Und geht diese Steps dann einfach durch. Und dann fängt er an, hier ist der Plan, zum Beispiel Research the API Documentation for Replicate, Together and Perplexity to understand their request formats and parameters. Der zweite Schritt ist zum Beispiel write a Python script that constructs and sends HTTP requests to each API with the same prompt and parameters. So, und dann geht er Step by Step das durch und dann fängt er tatsächlich an. Du siehst wirklich, wie er auf die Webseite rauf geht hier unten.
Mhm.
Und also er geht wirklich rauf und du siehst es live, wie er rauf geht und versteht diese APIs, er erstellt hier, wie du siehst, den Code, das macht er alles gleichzeitig, er versteht wie...
Das nennt nicht mal Multitasking.
Ja. Genau, der ist wirklich Multitasking, der macht alles gleichzeitig und erstellt, wie du siehst, hier die Skripte dazu und jetzt hat er hier einen Fehler zum Beispiel und jetzt macht der, was er jetzt gleich macht, also der User hier zeigt kurz, dass es einen Fehler gibt und er versucht, diesen Fehler jetzt einfach zu lösen und macht das so lange, also er tryt es so lange, das kennt man von AutoGPT, er versucht das so lange, bis er eine Lösung hat und wie du siehst, am Ende hat er eine Lösung und er gibt dir tatsächlich am Ende hier eine fertige Webseite mit einem Benchmark und warte, ich kann nochmal kurz zurück. Genau, das ist die fertige Webseite mit einem Benchmark und das hat er innerhalb von ein paar Minuten hinbekommen, was halt crazy. Schon cool ist. Das Coole, was du auch machen kannst, du kannst zurück- und vorspulen, wie ein Video,
mhm.
und gucken, was er gemacht hat. Also die haben eine Timeline tatsächlich, die nehmen das auf, was er alles macht und kannst dann zurück und vor und gucken, was er alles gemacht hat in diesen ganzen Steps.
Ist hier cool.
Und das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Es ist natürlich noch in der Preview, es ist noch nicht wirklich final fertig. Jetzt natürlich kann man sagen, oh shit, wir haben unsere Jobs verloren. Jetzt ist wirklich ein Agent draußen, der wirklich mal was kann und das auch selbstständig und multitaskingfähig. Aber, jetzt kommt das große Aber, Devin ist definitiv deutlich besser als die ganzen anderen Modelle. Also
das hast du ja ganz am Anfang kurz. Also du hast
genau,
ja einen
Screenshot
bei uns in dem Doc.
Genau, wie es ist größer als, also besser als GPT-4, deutlich besser als Claude 2, ist es auch deutlich besser. Und wie wird es verglichen? Die vergleichen, also es gibt einen Graphen, der da vergleichen die zum Beispiel, das heißt Real World Software Engineering Performance Bench. Und da vergleichen sie einfach ganz banal, also es gibt verschiedene Aufgaben in der Softwarewelt, die man so als Entwickler lösen kann, also so Standardaufgaben. Und diese Aufgaben haben sie denen halt gegeben, mal mehr komplex, mal weniger komplex und haben dann halt ausgewertet, wie oft Devin und andere Modelle diese Aufgabe lösen konnten. Und zum Beispiel GPT-4 konnte nur 1,74% lösen, also sehr, sehr wenig. Das heißt, kein wirklich Konkurrenz zu einem Entwickler, also menschlichen Entwickler. Claude 2, der auf Platz 2 liegt, konnte zu 4,8% diese Aufgaben lösen. Das ist auch immer noch sehr, sehr wenig. Und Devin konnte mit einem großen Abstand 13,86% dieser Aufgaben lösen. Das heißt, dass da immer noch 86% ungefähr nicht gelöst werden konnten von den Aufgaben, die Devin bekommen hat. Also es ist immer noch ein sehr großer Bereich, den Devin nicht lösen kann.
Okay, das ist quasi 100% ist dann quasi...
Er kann alles.
Du kannst jedes Problem lösen, was
genau,
im Web entsteht.
Genau, er kann jedes Problem lösen, was jetzt wahrscheinlich nicht erreichbar wird in den nächsten 1-2 Jahren, vermute ich.
Aber wo liegt denn der Mensch, der, ich sag jetzt mal so ein Senior-Entwickler?
Naja, so wie ich es verstehe, natürlich, der Senior kann auch nicht alles lösen, aber
genau.
Eine Aufgabe, also diese ganzen Aufgaben, die es da gab, hat er nur zu 13% geschafft, die zu lösen. Und anscheinend können Menschen diese Aufgaben lösen, ohne
ja,
dass sie dann
ja
die
halt
AI brauchen.
Ja, okay.
So verstehe
Also
ich.
ich glaube, das ist trotzdem eine wichtige Frage. Guck mal, da drunter steht was. Devin was overlaid on a random 25% subset of dataset. Devin was unassisted when models were assisted meaning to. Okay. Also es wäre auf jeden Fall wichtig. Also ich glaube nicht, dass der Mensch hier in der Skala die 100% sind, sondern es quasi jedes Code-Problem, was existiert, ist, und du kannst alles lösen, wäre 100%, vermute ich eher. Die Frage ist, wo würde man den Menschen hier einsortieren? Oder die Aufgaben waren so einfach, dass jeder Mensch, der irgendwie halbwegs Programmiererfahrung hat, das lösen könnte. Dann ist aber dieser Maßstab auch nicht krass.
Also, die haben sicherlich Aufgaben genommen, die schon gelöst wurden, sonst könnten sie das ja nicht vergleichen, wie ob Devin oder Mensch. Also man kann schon behaupten, meiner Meinung nach, die restlichen 86% sind halt Menschen aufgeteilt, verschiedene Arten von
Ja,
Menschen.
genau. Der eine ist
Also,
pro in dem, der andere ist pro in
genau.
dem und der hat das dann
Genau.
gelöst, der andere nicht und so.
Also die Menschen musst du als eine Masse sehen, quasi. Es gibt Aufgaben, die alle Menschen, irgendwelche Menschen schon gelöst haben und Devin
Ja,
konnte es
ist ja nur
nicht.
fair, weil die KI ist ja auch eine Masse, ne?
Genau. Und deshalb, also 100% der Auf, also ich würde behaupten, wenn Devin an eine 50% irgendwann rankommt, dann wird es sehr interessant. Aber jetzt schon finde ich es auch super interessant, dass er da schon sehr gut viele Aufgaben lösen kann. Ist immer noch erstaunlich, dass es so viel besser ist als der Rest. Und es wird sicher von Jahr zu Jahr immer besser. Und wir kommen sicherlich irgendwann an diese 50% ran oder mehr sogar. Aber wann das sein wird, kann ich auch nicht sagen,
Also ich will
ehrlicherweise.
jetzt auch nicht sagen, guck mal, die starten erst jetzt und haben schon 13, 14% und das ist schon dreimal so viel wie der Cloud 2. Und Cloud 2 ist schon 3,5 Mal besser als GPT-4. Ne? Also das ist schon eine krasse Hausnummer, wenn du das mal vergleichst. Aber sie haben ja nicht heute angefangen. Im Hintergrund haben die ja Monate, Jahre lang daran gearbeitet. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das exponentiell krass wachsen wird. Ne?
Und was das Krasse ist, soweit ich weiß, kann Devin auch deployen.
Ja,
Devin
das war meine
kann,
Frage vorhin. Das wäre
genau,
geil.
Devin kann
Setzt für
tatsächlich
dich den Server auf.
genau, auf Vercel kann der deployen. Und das ist ein sehr krasser Step, weil diesen Step haben wir so viele rausgelassen, weil da scheitert es dann bei den meisten Non-Techies, dass man es irgendwie deployt. Aber Devin kann das. Der kann auf Vercel und kann das da, also muss wahrscheinlich den Account verbinden und kann das dann deployen. Und das ist schon ziemlich cool. Also das ist ein Step, der sehr wichtig ist. Ich guck mal nochmal, deploy Vercel, Devin AI, weil ich weiß, dass ich ein Video gesehen habe. Ja, wenn nicht, trage ich es nach in den Shownotes, wenn ich es finde, im Video, also den Timestamp, wo die es machen. Aber soweit ich es jetzt gesehen habe, ist es möglich. Und das ist schon ganz schön der Gamechanger.
Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Let's see. Ich bin super gespannt auf jeden Fall, was daraus
So.
wird.
Gehen wir weiter. Letztes Thema, Nvidia GTC, die war ja vor 2 Wochen, wenn ich mich nicht irre. Und das war quasi die heilige Messe für die KI für dieses Jahr. Und Nvidia bezeichnet sich inzwischen als, ich zitiere, wir sind für KI, was TSMC für Halbleiter ist. Für alle
Für
Leute,
die,
die
die
nicht wissen.
TSMC nicht kennen, ja,
Ja,
sag.
genau. TSMC ist ein Halbleiterhersteller, quasi Chip. Die bauen quasi Chips für jeden auf diesem
So gut wie
Planeten.
jeden,
So gut
ja.
wie,
Also
ja.
Apple, ich glaube auch für, machen sie das auch für Nvidia? Ja,
Die
ne?
machen, ja, natürlich.
Für
Also
alle.
für alle. TSMC baut quasi für alle. Natürlich gibt es noch
Also die
andere,
Unternehmen
aber
designen sie selbst in der Regel und übergeben dann die
genau.
Designs an diese Firma und die haben dann spezielle Maschinen im Nanometerverfahren, so quasi mikroskopisch kleine, wie nennt man das? Quasi die produzieren halt in mikroskopisch kleinen Größen.
Die haben diese Wafer. Ich habe ja
Ja, genau,
mein bester
stimmt.
Kumpel arbeitet bei ASML und ASML ist in der Nahrungskette ganz weit oben. Da ist TSMC ist abhängig von ASML,
Krass.
weil die diese Maschine überhaupt erst bauen.
Ja.
Aber anyway, und Nvidia hat halt quasi das behauptet, würde ich tatsächlich sogar schon fast zustimmen, weil jeder braucht deren Grafikkarten gerade. Und Sie behaupten, also sie haben auch gesagt, beziehungsweise der CEO hat gesagt, dass KI-Modelle künftig auch als Ware gehandelt werden. Und der Plan von NVIDIA ist quasi eine AI-Foundry zu werden. Also die Basis von jedem AI-Geschäftsmodell quasi oder Software. Mhm. Und sie bieten auch schon Foundation Models, also NVIDIA hat auch ihre eigenen Modelle schon, die sie anbieten. Und sie haben jetzt quasi gesagt, sie haben ein neues Containersystem vorgestellt, eine neue Plattform, die nennen sie NVIDIA Inference Microservice. Das ist speziell für KI. Und das ist also NIMS, kurz, die nennen sie NIMS. Und das sind quasi Container, die, so wie ich verstanden habe, mehrere Standardsachen, also Standard-APIs und Standard-KIs zusammen bündeln in einem Container. Mhm. Und die können in diesem Container untereinander miteinander reden. Also okay, mit krass. Der KI. Also das vereinfacht quasi das Deployment. Also du kannst mehrere Sachen mit einmal deployen und die können schon untereinander in diesen NIMS schon, ist fertig gesetupt. Es hört sich ein bisschen an wie Docker, also so ein Image, wo du schon mehrere Sachen drin hast, die miteinander auch kommunizieren können. Mhm. Und diese kannst du quasi wie in Docker, als Vergleich würde ich mal behaupten, kannst du dann quasi deployen und es funktioniert. Und das muss dann quasi nicht alles selbst
unabhängig verbunden. Von deren Hardware, weil die haben ja auch gleichzeitig Blackwell vorgestellt. Genau.
Ja, Blackwell ist nochmal eine zweite Sache, dazu kommen wir gleich, aber diese NIMS müssen auf NVIDIA-Grafikkarten laufen, das ist der Haken. Wobei ist das wirklich ein Haken, viele, also eigentlich quasi alle Grafikkarten laufen mit NVIDIA oder sind sehr NVIDIA-lastig und in diesen NIMS sind die haben eine Inference Engine. Inferenz heißt einfach nur das Ausführen der Modelle. Mhm. Und sie optimieren halt, in diesen NIMS sind diese ganzen Verfahren optimiert, dass das Modell schneller respondet. Also sie haben so ganz viele Optimierungsverfahren eingebaut, die du sonst hättest selber einbauen müssen in deinem Software, die du baust mit KI. Und sie geben dir quasi so eine Foundation.
Okay, aber wie verstehe ich das jetzt? Ist das jetzt ein Microservice, den wir jetzt auch benutzen könnten? Genau. Wo wir jetzt hingehen und sagen, hey, ich habe hier, weiß ich nicht, ich will ein Large Language, also ich will einen Chat bauen, der mit Sachen interagiert, aber ich will, dass er jetzt irgendwie schneller funktioniert, als wenn ich direkt OpenAI anbinde. Würdest du dann da hingehen und in der Plattform OpenAI quasi auswählen und dann darüber dann kommunizieren und hättest automatisch eine schnelle Response? Oder was habe ich da zu erwarten?
Dieses Beispiel weiß ich nicht. Also du verwendest das wahrscheinlich eher, so wie ich es verstehe,
zum Trainieren.
Wenn du nicht zum Trainieren, wahrscheinlich kannst du auch zum Trainieren benutzen, aber du benutzt es eher, um mehrere Systeme zu orchestrieren miteinander. Okay. Also das heißt, dass du mehrere Modelle miteinander zusammenpackst, dass sie miteinander reden können und auch APIs, mit denen dann die Agenten interagieren können, alle in so einer Box quasi, in einem Container. Mhm. Die du dann quasi zusammenschmeißt und die können miteinander arbeiten. Der nimmt dir halt schon vieles ab. Du musst halt nicht so alles direkt verbinden miteinander selber.
Mhm. Also ist das quasi auch ein Ersatz dann für LangChain oder ist das dann nochmal separat?
Ja, ich glaube nicht 100%, aber es kommt mir so vor wie so ein LangChain auf Steroiden ein bisschen. Mhm. Diese NIMS sind ein bisschen nicht 100% klar für mich, ehrlicherweise, aber so verstehe ich es. Dass diese quasi orchestriert werden, diese ganzen Modelle, dass du so Standard-APIs hast, wie zum Beispiel die Shopify-API. Und dann hast du noch OpenAI und dann hast du noch Claude und dann hast du noch irgendein Agent. Und die packst du alle zusammen und dann kannst du das quasi, können die miteinander interagieren. Mhm. Zum Beispiel, die haben hier ein Beispiel gebracht, zum Beispiel, dass du Datenbanken können auch reingepackt werden. Also die gehören dann auch zu diesem Container. Und du kannst zum Beispiel sagen, ey, ich will mit der Bug-Datenbank chatten. Ich will jetzt die Datenbank fragen, wie viele Fehler hatten wir gestern? Bitte zeig mir alle Fehler. Du kannst dann quasi direkt mit den Tools chatten, die du da in diesem Container hast. Und
was hindert uns jetzt eigentlich daran, damit zu arbeiten? Also ich sag jetzt mal so als kleines Unternehmen. Weil wir haben ja auch ein paar Tools, die wir jetzt gebaut haben, wie zum Beispiel unseren Pi-Review-Search. Ne, könnte man damit das quasi nicht verschnellern, theoretisch?
Also hindern tut uns nichts dran. Ist das in Deutschland verfügbar? Ich
Also es gibt einen Try Now Button. Und ich bin dann direkt im System drin.
Das ist bei AI Nvidia, ne?
Genau.
AI.nvidia.
Und da sind dann halt auch so Models schon, also Generative AI Virtual Screening, Reasoning, gibt es da Developers Favorites, Top Large Language Models for your Enterprise AI. Und dann gibt es dann halt von Mistral was, von Meta, Google.
Genau, wo bist du gerade?
Ich habe schon auf Try Now geklickt und bin dann quasi schon im Discover-Mode. Kannst ja mal teilen, wenn du willst.
Sind das hier schon die NIMS? Ich vermute mal.
Ja, aber ja. Das, was ich halt noch nicht verstanden habe, das, weil das dann von Google hat, haben die dann selber basierend
ja, also auf
das was erstellt ist nicht, und stellen genau, das zur Verfügung.
Du kannst es zur Verfügung stellen, du kannst auch eigene NIMS bauen. Mhm. Nvidia baut welche und du kannst auch selber welche bauen, du kannst sie auch anpassen an deine Bedürfnisse. Mhm. Das geht auch. Also das ist quasi eine offene Plattform. Die wollen die AI Foundry sein quasi. Die Plattform, wo sie stellen die Technologie zur Verfügung für diesen NIMS und du kannst quasi dann deine NIMS zur Verfügung stellen. Wahrscheinlich auch bezahlt irgendwann. Genau, und man kann anscheinend die auch schon ausprobieren hier. Man kann auch mit denen chatten. So wie es aussieht.
Zum Beispiel, wenn du bei Visual Design gehst, ist auch super spannend. Gibt es von Getty Image und Shutterstock schon mal vortrainierte Models, die basierend auf deren Bilddatenbanken funktionieren, damit man sicher sein kann, dass alles auch quasi legal ist.
Genau, und die haben hier eine optimierte Version wahrscheinlich als NIM schon da und haben da ihre Technologien verpackt und haben es dann hier zur Verfügung gestellt. Und so verstehe ich es. Dass es quasi so ein Ökosystem für AI-Toolsets ist, die du dann quasi zur Verfügung stellen kannst. Und diese NIMS kannst du auch überall einsetzen. Also du kannst sie auf Kubernetes laufen lassen, auf dem Linux-Server und auch serverlose so Function as a Service, also serverless Functions kannst du auch laufen. Also du kannst sie überall laufen lassen. Nvidia selber bietet aber auch jetzt eine Plattform an, wo du quasi diese NIMS dann laufen lassen kannst.
Was Cloud, ja ne? Das habe ich auch
genau,
gesehen.
Genau, das ist dann wahrscheinlich die Plattform hier gerade, wo wir drauf sind. Und ich stopp mal ganz kurz meinen Bildschirm, so. Und das, also sie machen quasi, sie legen die nächsten Steine oder die nächsten Schritte, um wirklich diesen AI-Markt zu erobern mit diesen Schritten. Und genau, und diese NIMS, die sollen jetzt irgendwie lustigerweise aber nicht ihre Modelle aus, also ihre Modellauslieferung, was sie jetzt gerade, also sie liefern ja gerade Modelle aus schon, ihre eigenen, die ersetzt es nicht. Deshalb verstehe ich es auch so, dass NIMS wirklich ein Paket von mehreren Tools ist, die zusammen leben in einer Box oder in einem Container und dann miteinander reden können oder miteinander interagieren können. Und die Modelle selber sind immer noch unabhängig. Also du kannst Modelle reinschmeißen in diesen Container, aber kannst immer noch unabhängig von diesen Containern eigene Modelle immer noch benutzen von Nvidia.
Du musst dir mal Retrieval angucken in dem Dings. Da gibt es verschiedene RUG-Pipelines für dieses Thema, was wir mal besprochen hatten. Also super spannend. Ja, wir geben auf jeden Fall ein Update, nachdem wir es getestet haben, um mal zu gucken, inwiefern sich das genutzt hat. Wir sind ja auch ein großer Fan davon, Sachen miteinander zu vergleichen und zu gucken, okay, wie funktioniert das im Verhältnis zu das? Deswegen seid gespannt, da wird es auf jeden Fall einige Updates geben.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Die haben auch ein Beispiel gezeigt auf der Konferenz. Also ein Beispiel von einer NIM. Und das ist zum Beispiel, also Jensen Huang, das ist der CEO von Nvidia. Der
Hammer hat, Typ, by the way.
Ja, mit seiner Lederjacke.
Ja, einfach sein Auftritt, alles geil.
Ja, ja. Der hat eine KI-Assistentin vorgestellt. Halt basierend auf diesen NIMS und die benutzt halt diese NIMS für die Sprachverarbeitung, Sprachgenerierung und Bildanimation. Also das kann die alles machen und das mit Hilfe dieser NIMS, die das alles schon drin haben. Die haben quasi einen NIM-Container genommen, der das alles inkludiert mit dieser Sprachverarbeitung, Generierung und Animation. Und das haben sie quasi als Beispiel vorgezeigt. Das sieht man in dem Video, wen es interessiert, das zeigen sie in ihrer zweistündigen Konferenz dort. Und nochmal, um noch kurz noch auf deren GPU zu kommen, was du erwähnt hast, ist dieser Blackwell
ja.
B200. Der ist gerade quasi die komplexeste GPU auf dem Markt. Da hat er so ein Ding in die Luft gehalten.
Die ganze Zeit so, als wäre das so, weiß ich nicht, irgendwas Cooles. Ja. Also es ist sau cool, wenn man zuhört, was die da entwickelt haben, aber...
Ja, es ist ein ganz schön teuer tatsächlich gewesen. Er meinte, die haben 1 Milliarde an Forschung investiert. Und es hat 208 Milliarden Transistoren. Und der aktuellste, stärkste, soweit ich verstanden habe, ist AMDs Instinct, der 153 Milliarden hat, also war der stärkste. Mhm. Also die sind um 50 Milliarden nochmal, haben sich übertroffen. Man muss aber sagen, sie haben in der Präsentation gesagt, dass sie quasi 2 Chips ineinander geschlossen haben.
Schmolzen haben, genau.
Quasi, also die reden miteinander, aber können unabhängig voneinander funktionieren irgendwie. Also ganz verrückt. Und deshalb scheinbar ist es eher etwas, dass sie 2 Chips zu einem großen Chip gemacht haben, anstatt einen großen Chip.
Ja, aber er hat auch gesagt, gleichzeitig in der Präsentation, dass es jetzt nicht sich so verhält, wie als wären es 2 Chips.
Genau, genau.
Es verhält sich exakt so, wie als wäre es nur 1.
Ja.
Deswegen habe ich ich habe nicht ganz verstanden, warum er es so dann erwähnt hat. Oder weil du meinst, es kann ja auch getrennt funktionieren.
Mhm.
Hast du ja gesagt, ist das dann ein Vorteil? Ja, genau. Auf jeden Fall, es funktioniert wohl, wie als wäre es 1, weil dann spielt es ja keine Rolle, ob es 2 sind. Und das Geile wäre ja dann theoretisch, dass wenn sie das mit 2 machen, so wie Apple das bei seinen Chips gemacht hat, dass sie dann auch 3, 4 vielleicht in Zukunft aneinander ketten können, nahtlos. Mhm. Das könnte ja die Performance auch extrem steigern. Was ich aber auch richtig spannend fand in der Präsentation, die haben ja nicht nur diesen Chip vorgestellt, die haben ja die modulare Infrastruktur vorgestellt mit den Boxen, in denen diese Grafikkarten, also diese Chips vorhanden sind. Dann haben sie diese Server-Farm-Setups gezeigt. Dann haben sie gezeigt, wie sie ganze Räume und Häuser damit füllen würden. Also
genau, das sind ja so quasi die neuen Generationen für die ganzen Server-Firmen, die Server, also die ganzen Hetzners und Googles und AWSs.
Ich würde jetzt Hetzner da nicht mit reinpacken, aber ja.
Wieso? Hetzner ist auch groß. Die haben auch viele Server.
Ja, aber sind die auch im KI-Bereich so drin, nee, oder?
Sicher, die bieten bestimmt auch Server an, also Grafikkarten oder so. Kannst du sicher auch, also es wäre, denke ich, nicht so smart von denen, es nicht zu tun.
Mhm.
Aber keine Ahnung, muss man gucken. Auf jeden Fall, das ist ja für die interessant. Diese neuen Systeme, die sie da für die Serverkästen haben.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich sehe das als super, super spannendes Thema und bin gespannt, wo das Ganze noch hinführt. Also auf jeden Fall, also ich bin immer noch baff, wie schnell und was alles gerade dieses Jahr passiert.
Und also ich persönlich war sehr nicht überfordert von der GTC, von NVIDIAs GTC-Konferenz. Es war einfach so viel auf einmal, was die raus. Also, die haben einfach diesen. Ich verstehe, warum deren Aktie so hoch geht. Durch die Decke.
Ja, ja, auf jeden Fall. Die
kündigen so viel an und irgendwann hat mein Kopf nur noch geraucht. Ich war so, oh mein Gott, ich verstehe nicht mehr wirklich alles, was da passiert. Aber gut, Step by Step versteht man das sicher.
Ja, klar.
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was da auf uns zukommt gerade.
Auf jeden Fall. Also es war ja auch so eine Präsentation, die so ein bisschen die Aktionäre so auch buffen sollte, glaube ich. Ja.
Das war sehr techy. Es war ein sehr techy. Ja. Das sagt er auch am Anfang. Alle, die jetzt hier sind, um irgendwie eine Apple-Vorstellung in Anführungsstrichen zu fahren, also das hat er jetzt in A-Science gesagt, aber so unterschwellig, sind falsch hier. Das ist eine techy-Veranstaltung. Also es ist auch sehr zäh gewesen, meiner Meinung nach. Man musste schon gut zuhören, auch als techy.
Ja.
Weil ich habe es mir gegeben und es war... Es war anstrengend. Ist auch 2 Stunden oder so gewesen.
Lass ich von mir nicht aufhalten. Super. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Oder haben wir noch einen Punkt? Nee, ne? Ich habe nichts
dazu. Nee. Wir sind am Ende angekommen.
Das ist doch mal geil.
Über alles diskutiert.
Unsere Timings werden immer besser. Wir sind bei 1 Stunde und 5 Minuten und danken dir für deine Aufmerksamkeit und hoffen, dich wieder beim nächsten Podcast zu sehen. Jeden Montag um 9 Uhr. Oder 10?
Ich glaube,
irgendwie so.
9 oder 8. Ach, keine Ahnung.
Gucken wir mal.
Wir entscheiden das immer spontan. So. Nee, es müssen
meistens auf jeden Fall jeden Montag um 8 Uhr. So,
genau,
so
8 Uhr morgens.
Wir freuen uns, mach's gut und gutes AI erleben. Ich suche noch nach einem Autor. Also, peace out. Ciao.
Ciao, ciao.